Ja, also ich habe zwei Sachen auserkoren. Und zwar sind das für mich Patienten, die dann irgendwie eine Diagnose bekommen von einer schweren chronischen Erkrankung oder eine Krebserkrankung mit schlechter Prognose und die Hoffnung nicht aufgeben und irgendwie kämpfen. Das finde ich so beeindruckend. Und zum anderen finde ich, die Pflege leistet auch extrem viel im Alltag und das wird meistens überhaupt nicht wertgeschätzt. Und dabei sind die schon irgendwie jeden Tag so die kleinen Helden im Krankenhaus.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Schön, dass du wieder mit dabei bist, um mit uns in das Universum Krankenhaus einzutauchen. Einen Kosmos, in dem viele spannende Menschen in vielen spannenden Jobs arbeiten. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns teilhaben zu lassen an ihrem Arbeitsalltag und ihrem Leben. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf Dr. Patricia Eisen. Sie ist 40 Jahre jung, sie hat in München ihre Homebase und sie ist Fachärztin für innere Medizin. Heute werfen wir also einen Blick unter die Oberfläche und sprechen unter anderem darüber, was im Inneren des Körpers alles passiert. Denn Ärztinnen und Ärzte für innere Medizin haben es mit vielfältigen Krankheitsbildern zu tun. Von Lungenentzündungen über Magengeschwüre bis zum Herzinfarkt. Und neben spannenden Einblicken in Patricias Leben und die Innere, bekommst du wertvolle Tipps aus erster Hand, wie du es selbst schaffst, möglichst lange gesund zu bleiben. Und du erfährst heute, wie du aus dem Meer bewusstlose Menschen bergen und damit Leben retten kannst. Der Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm sagte einst, Wissen bedeutet, durch die Oberfläche zu den Wurzeln und damit zu den Ursachen vorzudringen. Dann holen wir uns doch mal Wissen und Expertise in unser Sprechzimmer.
Patricia Eisen, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme.
Hallo Patricia, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
Hallo Nils, freue mich.
Mega cool, dass du dabei bist, Patricia. Und ich kann dir sagen, ich habe viele Fragen. Deshalb lass uns gerne direkt starten. Und zwar so, wie wir immer bei der stationären Aufnahme starten, mit einer Schnellfragerunde. Ich würde dir zu Beginn gerne 5 kurze Fragen stellen, mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du bereit für unsere Anamnese, Patricia?
Ja, let's go. Ich bin ready.
Wunderbar. Dann kommt hier zum Warmwerden. Frage 1. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Ja, da habe ich ein bisschen rumüberlegt. Wenn ich am Meer bin und Wellen sehe, das löst schon alleine so ein Glücksgefühl aus. Und wenn ich dann noch ein Surfbrett dabei habe, dann wird das noch exponentiell in die Höhe getrieben.
Über das Surfen werden wir auf jeden Fall noch sprechen, Patricia. Wann warst du denn zuletzt am Meer?
Ich war bis vor 4 Wochen noch in Indonesien, auf so einer ganz kleinen Insel. Gehört zu Sumatra, hat man wahrscheinlich noch nicht gehört, wenn man in der Surfszene sich nicht gut auskennt. Simelu heißt die Insel.
Mhm. Nee, genau. Sagt mir tatsächlich nichts. Bin aber auch in der Surfszene nicht so unterwegs. Aber kann man da besonders gut surfen oder war das einfach, gab es andere Gründe, die dich dann nach Indonesien verschlagen haben?
Also tatsächlich haben das Freunde von mir irgendwie ausgesucht. Aber diese ganze Inselkette da ist sehr bekannt für einfach sehr gute Wellen.
Mhm. Genau. Cool.
Und es ist nicht so überlaufen wie Bali oder so zum Beispiel.
Dann lass uns doch die Welle direkt weiterreiten zur Frage 2. Was treibt deinen Blutdruck in die Höhe im negativen Sinn?
Also wenn ich in der Notaufnahme eingesetzt bin und ich sehe, dass die so überläuft und meine To-Do-Liste immer länger wird und ich das Gefühl bekomme, dass ich das nie abgearbeitet bekomme und dann zwischendrin noch ein Notfall kommt, dann muss man wirklich Ruhe bewahren und sich kurz besinnen und dann geht's auch wieder. Aber es sind immer so kurze Momente, wo man denkt, okay, nee, das schaffe ich nicht. Aber irgendwie geht's dann am Ende doch.
Und das passt eigentlich sehr gut zu unserer dritten Frage. Wo würdest du lieber arbeiten, im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Also ich habe ja in Freiburg studiert, im schönen Schwarzwald. Und die Schwarzwaldklinik, da war tatsächlich auch ein Praktikum. Und das ist jetzt mittlerweile eine Psychosomatikklinik. Das war total witzig, weil ich kannte die Serie halt von meinen Eltern. Mhm. Das ist ja aus den 80ern. Und dann hatte ich da wirklich ein Praktikum. Cool. Und da geht es wirklich sehr gemütlich zu, weil es eben eine Psychosomatik ist. Aber wenn ich die Wahl hätte, brauche ich doch irgendwie Action. Und ja, so diese Mischung aus im Emergency Room macht es irgendwie auch aus, weil man fokussiert sich schnell und muss schnell Entscheidungen treffen. Der kann nach Hause, der hat was Ernstes und so. Das macht schon irgendwie Spaß und deshalb bin ich auch noch nicht im ambulanten Bereich gelandet irgendwie.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so die ganze Zeit unter Feuer ist, da ist man ja auch wahrscheinlich schnell mal in so einem Flow-Zustand, oder? Und da geht so ein Tag bestimmt wie nichts vorbei.
Ja, das ist verrückt. Also ich habe mich noch nie, glaube ich, noch nie gelangweilt bei der Arbeit. Ich denke immer, wenn ich auf die Uhr schaue, oh Mann, es ist schon 3 Uhr und ich muss noch so viel machen. Also wenn mir dann Leute erzählen, die dann irgendwie im Homeoffice chillen und ihre Zeit totschlagen müssen, das kenne ich irgendwie gar nicht, weil es gibt immer irgendwas zu tun.
Ja, das stimmt wohl. Frage 4, liebe Patricia, wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ja, da habe ich sogar tatsächlich noch Kollegen und Schwestern gefragt. Die meinten als erstes irgendwie, dass ich sehr gut strukturiert bin und priorisieren kann. Das fand ich total spannend, weil ich selbst das Gefühl nicht habe, weil man ja doch tatsächlich im Alltag kommen immer so viel unvorhergesehene Sachen und dann, ja, ist die Struktur, die man einmal hatte, muss man dann wieder über den Haufen werfen. Genau, das fand ich ganz spannend, dass sie das so gesagt haben. Und das Zweite war, dass sie auch gesagt haben, dass ich ein sehr guter Teamplayer bin. Und das liegt mir aber auch tatsächlich sehr am Herzen, weil ich ja mit den Kollegen gutes Verhältnis haben möchte und vor allem mit der Pflege, mit der arbeite ich 1:1 zusammen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Kommunikation nicht stimmt und ja, ich bin ja auch so ihr Ansprechpartner und wenn die dann Angst haben, mich anzurufen, dann ja, ist das einfach eine schlechte Basis und wir wollen ja am Ende des Tages, das Ziel ist, dass die Patienten gut versorgt sind und genau, da muss man einfach gut kommunizieren.
Also ich habe schon nach den ersten paar Minuten das Gefühl, dass das gut mit dir funktioniert, Patricia. Ich habe auch keine Angst, die letzte Frage unserer Anamnese hier noch zu stellen. Wer ist denn deine Heldin bzw. dein Held?
Ja, also ich habe so zwei Sachen auserkoren. Und zwar sind das für mich Patienten, die dann irgendwie eine Diagnose bekommen von einer schweren chronischen Erkrankung oder eine Krebserkrankung mit schlechter Prognose und die Hoffnung nicht aufgeben und irgendwie kämpfen. Das finde ich so beeindruckend, weil man ja immer auf der anderen Seite steht. Und zum anderen finde ich, die Pflege leistet auch extrem viel im Alltag und das wird meistens überhaupt nicht wertgeschätzt. Und dabei sind die schon irgendwie jeden Tag so die kleinen Helden im Krankenhaus.
Finde ich total schön, wenn du dir da ausgesucht hast. Du hättest ja auch Wonder Woman oder, weiß nicht, Elon Musk sagen können. Sehr gute Wahl, Patricia, wenn ich das mal kommentieren darf. Dann vielen, vielen Dank für diese ersten Einblicke. Lass uns jetzt gerne ein bisschen ins Detail gehen. Ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus. Bei der Inneren siehst du ja viel. Ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt viele mögliche Krankheitsbilder. Was waren denn bisher die krassesten Fälle, die du behandeln musstest? Also welche Fälle sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
Also ich habe ja meine Karriere im Herzzentrum in Hamburg gestartet und als ich dort auf Intensiv rotiert bin, das war schon sehr, sehr eindrücklich, weil da kämpft man wirklich um Leben und Tod und da sind die Patienten dann in der Herz-Lungen-Maschine und da hatte ich tatsächlich eine 19-Jährige, die hatte einen plötzlichen Herztod und ist dann bei uns gelandet und die konnten wir tatsächlich nicht retten und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, weil sie einfach so jung war und ich musste auch der Mutter die Nachricht übermitteln und das war einfach so ein grausames Szenario, muss man tatsächlich sagen. Und also die wurde dann obduziert und das war dann eine genetische Herzerkrankung. Immerhin hat man das dann rausgefunden für die anderen Familienangehörigen, aber das war schon. An das kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Und eine andere Sache, das ist zwar aus dem PJ, aber da war ich in Südafrika. Dann haben die mich da irgendwie wild auf die Patienten losgeschickt und ich war erstmal schockiert, wo ich da gelandet bin. Das war so ein Township-Krankenhaus, wirklich am Ende der Welt. Und meine erste Patientin wurde angeschossen. Der Schuss ging durch den Bauch, die war schwanger. Man wusste nicht, ob das Kind noch lebt und ich sollte dann mit der eine Anamnese machen und die war halt komplett unter Schock. Abgesehen davon waren natürlich auch Sprachbarrieren da. Und die habe ich dann in dem Praktikum, also ich war 3 Monate dort, die habe ich dann tatsächlich nochmal wieder gesehen. Also das Kind hat natürlich nicht überlebt. Die Dame hat überlebt, aber die hat dann eine schwere Thrombose entwickelt. Der musste das Bein amputiert werden. Und das war so ein Schicksal von dieser Dame. Und die hatte eine schwere Depression dann auch am Ende. Also an das erinnere ich mich noch mega, mega gut. Mhm.
Gibt es denn auch besondere Fälle, die dir aufgrund eines Happy Ends in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, ach ja, dann geht man auch mal versöhnlich nach Hause?
Ja, klar, die gibt es natürlich auch. Sonst wäre das ja ein sehr, sehr frustrierender Job. Mhm. Ne? Also da fällt mir jetzt eine ältere Dame ein, die war so um die 80. Das war jetzt gerade bei meinem letzten Job im Allgäu. Mhm. Die konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Und wir haben dann wirklich an Diagnostik eigentlich alles gemacht, was man so machen kann. Die hatte halt auch erhöhte Entzündungswerte und man dachte erst, okay, es ist irgendeine Infektion. Am Ende des Tages, das war irgendeine Entzündungsreaktion in irgendeinem Weichteilgewebe, was man so im MRT gesehen hat. Und wir haben ihr dann am Ende Cortison gegeben, weil wir auch uns nichts Besseres eingefallen ist. Ich habe dann zum Oberarzt gesagt, also ich weiß nicht, jetzt kommt das Wochenende, jetzt müssen wir irgendwas machen. Und wir haben jetzt irgendwie eine Woche versucht, das rauszufinden. Und ich bin am Montag wiedergekommen und die war mit dem Physiomobil auf dem Gang. Und ich war so happy für die Frau. Ja.
Krass. Ja, schön, wenn es dann auch so mal läuft. Ne? Aber ich finde es interessant, weil allein an diesen drei Beispielen sieht man ja schon, wie vielfältig deine Arbeit auch ist. Ich habe mal gelesen, dass die Arbeit der Internisten auch als Detektivarbeit bezeichnet wird. Würdest du das unterschreiben?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also es gibt ja auch diese Serie Dr. House, ne? Mhm. Und die ist ja da auch irgendwie so ein bisschen basiert darauf. Es ist natürlich ein bisschen extrem, was da immer so abläuft, aber so von der Grundidee stimmt es auf jeden Fall. Also wenn jemand kommt mit Brustschmerzen, dann gibt es da erstmal einige Differentialdiagnosen, die man da abarbeiten muss. Mhm. Und eins davon ist es dann hoffentlich am Ende.
Und ist diese Vielfältigkeit auch Teil der Faszination für dich? Oder vielleicht auch anders gefragt, was macht dir denn an der Arbeit am meisten Spaß und was vielleicht weniger?
Ja, also tatsächlich habe ich mich auch explizit für den Internisten entschieden. Ich habe ja in der Cardio angefangen und irgendwie war mir das dann zu wenig, weil der Körper ist ja so ein Konstrukt aus so vielen Organen und Hormonen, die miteinander fungieren müssen. Mhm. Und dann habe ich mich explizit dafür entschieden, erstmal nur den, also ich sage jetzt mal nur, aber den Facharzt für innere Medizin zu machen, damit ich da irgendwie so einen größeren Überblick bekomme. Weil es ist ja schon so, auch ein Herzpatient hat irgendwie dann Diabetes und ein Schilddrüsenproblem und am besten noch eine COPD und raucht und was auch immer an Grunderkrankungen noch da ist. Und das ist halt dann, wenn man an so einem spezialisierten Zentrum ist, dann fokussiert man sich halt aufs Herz und alles andere fällt so ein bisschen flach. Und das finde ich halt in der Inneren einfach so spannend, weil man kann so viel machen irgendwie. Und manchmal hat man gar nicht die Zeit dafür und muss den Patienten dann leider wieder nach 5 Tagen entlassen. Und ich würde noch gerne weiter rumdoktern, aber genau.
Cool. Und was ist so die Kehrseite, wenn du sagst, das ist was Schönes am Job? Was ist das, wo du sagst, das bräuchte ich jetzt am wenigsten rund um meinen Job?
Ich glaube, dieses ganz viele Dokumentieren und Briefe schreiben, das ist natürlich wichtig. Und ich habe da auch irgendwie so den Anspruch, dass das irgendwie so ein perfekter Brief wird. Aber ich habe manchmal natürlich auch Zweifel daran, ob sich das irgendjemand eigentlich durchliest. Weil ja, die Zeit hat man ja im Alltag irgendwie auch nicht. Das ist schon sehr, sehr viel Dokumentiererei und man muss die Vorbefunde einholen. Und ich meine, also Digitalisierung in der Klinik ist halt ja noch sehr, sehr verbesserungswürdig, muss man tatsächlich gestehen.
Ja, ja, die liebe Bürokratie, das höre ich nicht zum ersten Mal, Patricia. Es wird dich nicht überraschen. Dann lass uns lieber über erfreulichere Sachen sprechen. Ich lerne ja auch immer gerne dazu und nutze die Gelegenheit, hier bei der stationären Aufnahme auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps und Tricks mitzunehmen. Und ich habe mich heute Morgen, als ich, ja wie üblich, einen Double Cheeseburger mit extra Mayo, ein Liter Cola und eine Schachtel Zigaretten gefrühstückt habe, gefragt, was würdest du uns grundsätzlich raten, um möglichst lange gesund zu bleiben? Denn viele Krankheiten lassen sich ja vermeiden.
Ja, tatsächlich war ich ja vor 2 Jahren mal kurzzeitig in einer Praxis für Prävention und Sportmedizin, weil ich jetzt auch noch gerade die Weiterbildung zum Sportmediziner mache. Ja, weil ich das Gefühl hatte, wenn man dann so in der Notaufnahme ist, da kommt jemand mit hohem Blutdruck und man behandelt dann das akute Problem und ja, in 2 Wochen sehe ich den aber dann wieder, ne? Weil bis dato ist ja nichts passiert eigentlich, außer dass er eine neue Pille hat. Und ja, man müsste eigentlich viel, viel mehr in die Prävention investieren und den Menschen irgendwie beibringen, wie man sich gescheit ernährt, dass Rauchen richtig schlecht ist, dass Alkohol auch ein Gift für die Zellen ist. Und Bewegung, glaube ich, ist echt so ein richtiges, so eine Wunderpille. Das wird ja auch teilweise in Ländern schon richtig als Rezept verschrieben, also Sports Prescription. Wenn man da den Patienten irgendwie irgendwas an die Hand geben kann, das muss ja nicht mal, dass die Ambition haben, Marathon zu laufen, sondern einfach nur einfach ein bisschen mehr Bewegung in den Tag reinbringen, egal was. Und wenn sie daran noch irgendwie Freude entdecken oder irgendwie dadurch auch soziale Kontakte knüpfen können, dann hilft das ja schon mal extrem viel und man kann die so ein bisschen in die richtige Richtung leiten und dann könnte man auch den Medikationsplan ein bisschen reduzieren.
Wie wichtig ist aus deiner Sicht Schlaf, also ausreichend Schlaf?
Ah ja, das ist natürlich auch ein anderer Faktor, der sehr, 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 sehr wichtig ist. Einfach zur Regeneration. Ich habe ja jetzt auch tatsächlich mal so ein paar Profisportler gehabt und die haben ja dann auch teilweise einen Schlafcoach, weil das dann eben, ja, speziell auch vor Wettkämpfen und so, wenn man dann schlecht schläft, das wirkt sich tatsächlich auf die Leistung aus.
Da habe ich eine direkte Frage, Patricia. Ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen, James Nestor, Breath. Da geht es um die Atmung und unter anderem wurde da als Tipp gegeben, also Nasenatmung ist besser als Mundatmung, habe ich gelernt. Und es wurde als Tipp gegeben, dass man sich nachts den Mund zukleben kann. Und ich mache das jetzt seit ein paar Monaten. Ich habe zumindest das Gefühl, es hat jetzt keine negativen Effekte. Aber hast du davon schon mal gehört? Ist das tatsächlich gesundheits- oder leistungsfördernd, wenn man mehr durch die Nase atmet?
Da muss ich jetzt tatsächlich passen, Nils. Da bin ich jetzt nicht up to date.
Ich kann dir auf jeden Fall dieses Buch sehr ans Herz legen. Also super, super lesenswert. Ich habe es verschlungen.
Ja, super. Cool. Also ich bin auch immer offen für Neues. Ich war mal bei irgendeinem Surftraining und da haben wir auch so Breath-Übungen gemacht. Mhm. Das war auch super spannend, weil man kriegt ja erstmal Panik, wenn man unter Wasser ist und die Luft anhält. Aber wenn man sich entspannt, dann kann man einfach viel, viel länger unter Wasser bleiben. Mhm. Das ist so ein krasses Phänomen und das ist halt auch total im... Das machen auch die Profi-Surfer viel, weil wenn man dann mal einen richtigen Wipeout hat, also wenn man irgendwie in der Waschmaschine von der Welle landet, wenn man irgendwie hinfällt, dann ist man ja teilweise lange unter Wasser, je nachdem, wie groß die Wellen sind. Und da ist es dann auch tatsächlich essentiell, dass man lange die Luft anhalten kann.
Krass, ja, glaube ich sofort. Und ich beschäftige mich mit der Atmung ja auch ein bisschen über das Sprechen. Und auch da merkt man ja sofort, ne, wenn man beispielsweise Nervosität hat oder irgendwas, ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch, das macht so einen Unterschied. Also dieser Unterschied zwischen Bauchatmung, Brustatmung. Also ich kann mir vorstellen, das beeinflusst vieles, wahrscheinlich mehr, als wir so ahnen.
Mehr, absolut. Ja.
Dann lass uns, Patricia, weil du schon ein paar Punkte hier und da angeteasert hast, noch ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Warum bist du denn überhaupt Ärztin geworden? Also wann war für dich klar, yes, ich studiere Medizin?
Also das war jetzt nicht immer ein Kindheitstraum, muss ich sagen. Aber ich bin schon früh einfach mit irgendwie so ein bisschen Medizin in Kontakt gekommen, weil mein Vater ist medizinischer Masseur und es lagen irgendwie immer Anatomieatlanten rum. Und ich fand das schon irgendwie spannend. Und dann hat mir auch Biologie total Spaß gemacht in der Schule. Einfach vor allem, wenn es um die Physiologie des Körpers ging. Mhm. So Regenwürmer haben mich jetzt nicht so interessiert, aber eben so wie das Herz funktioniert, das fand ich schon immer extrem spannend. Also wie sauerstoffreiches Blut in die Organe kommt und also wie das alles so funktioniert. Das ist ja ein richtig krasses Phänomen, muss man sagen. Mhm. Und ja, dann wollte ich eigentlich erst so Mathe studieren, aber dann dachte ich mir so, was mache ich eigentlich mit Mathe?
Gute Frage.
Und dann wollte ich eher so in die naturwissenschaftliche Schiene, weil ich dachte, ja, das hat ja dann auch noch irgendwie ein bisschen so was damit zu tun, die Physiologie. Aber irgendwie, ich bin jetzt so happy, dass es Medizin geworden ist, weil ich auch so gerne mit Menschen zusammenarbeite und jeder Tag anders ist. Also an Abwechslung kann man das, weiß ich nicht, ob man das in einem anderen Job toppen kann. auch von den Charakteren. Man muss so ein Gespür für Menschen entwickeln auch. Und dann hat man noch die wissenschaftliche Seite daneben dran. Also die Kombination macht's. Und genau, also ich würde es vermutlich wieder machen.
Cool. Ja, das ist der beste Fall, wenn man das sagen kann. Ne? Also ich glaube, es sagen nicht so viele Menschen das mit dem Brustton der Überzeugung, ich würde diesen Weg nochmal so gehen. Es ist ja super schön. Und ich kann mir vorstellen, deine Patientinnen und Patienten sind auch sehr froh, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, Patricia. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, also Innere, wir haben festgehalten, eher ein breites Feld. Bleibst du auch generalistisch oder wählst du noch einen Schwerpunkt? Ich kenne mich nicht so gut aus. Also wann wählt man da einen Schwerpunkt? Muss man das überhaupt und wie machst du das?
Also man kann, wenn man möchte, einen Schwerpunkt wählen. Ja. Und tatsächlich wird sich jetzt bei mir noch die Kardiologie anbieten, weil ich ja schon fast 5 Jahre in der Kardiologie gearbeitet habe. Mhm. Aber irgendwie müsste ich dann auch noch mal Vollzeit in eine Klinik. Und gerade finde ich mein Konzept mit der Zeitarbeit eigentlich relativ gut, weil ich doch auch ein sehr hohes Freizeitbedürfnis habe und viele Hobbys, viele Freunde. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was der großartige Vorteil ist, wenn ich mich noch weiter spezialisiere. Ich mache jetzt eben noch so Zusatzbezeichnungen und bilde mich da weiter. Und das ist, man hat einfach Zeit, neben der Zeitarbeit noch andere Sachen zu machen. Ich weiß halt noch, als ich in der Festanstellung war, dass eine Fortbildung ist halt dann super anstrengend, ne? Weil wenn man dann irgendwie eine 60-Stunden-Woche hat und dann am Wochenende noch eine Fortbildung und jetzt kann man sich das irgendwie so flexibel reinlegen und ist einfach eine super Horizonterweiterung, muss man sagen.
Du hattest gesagt, sportmedizinische Weiterbildung, ne? Hast du gemacht?
Genau, also ich mache jetzt gerade noch manuelle Medizin, Ernährungsmedizin und Sportmedizin.
Krass.
Bisschen parallel.
Nicht schlecht.
Ja, Sportmedizin ist schon einfach spannend, weil man hat halt eine andere Perspektive, weil da geht es halt um Sportler und die sind per se ja gesund und wollen besser werden. Mhm. Also sonst hat man halt einfach kranke Menschen und die will man gesund machen. Genau, da ist einfach der Fokus ein bisschen anders. Aber nur das machen möchte ich eigentlich auch nicht, weil es ist schon auch, also es klingt jetzt irgendwie blöd, aber kranke Menschen ist natürlich auch schön, das Problem zu erkennen. Also das macht den Arzt ja irgendwie aus, das Problem zu erkennen und dann dem Patienten zu helfen und dann zu sehen, dass er heilt oder dass man ihm geholfen hat auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Genau.
Und sag mal, deine sportmedizinische Weiterbildung, gibt es da einen direkten Zusammenhang auch mit deiner Leidenschaft für Surfen? Also hast du dir gedacht, wenn ich da unterwegs bin, ist doch cool, wenn ich dann da irgendwie auch helfen kann?
Ja, tatsächlich. Also vor 6 Jahren habe ich dann irgendwie entdeckt, es gibt eben diese Organisation Surfing Medicine International und die bieten so einen Advanced Life Support Kurs an. Mhm. Der findet in Portugal statt und da macht man wirklich so Life-Saving Trainings auf dem Board. Das war total spannend, mal zu machen, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer eigentlich ein Mensch ist, der nicht mehr atmet. Ja, also quasi leblos im Wasser rumschwimmt. Mhm. Und den dann an Land zu gehen, das war schon sehr beeindruckend zu sehen. Und wir waren dann immer so in Dreiergruppen und haben uns abgewechselt. Und das war auf jeden Fall schon mal so der Startschuss. Und dann habe ich zusätzlich noch gesehen, dass es so eine sportmedizinische Veranstaltung gibt, also von Deutschen ausgehend. Die heißen Surf Dogs. Mhm. Und dann habe ich mich da auch angemeldet und dann kam aber leider Corona, dann ist es irgendwie 2-mal ausgefallen. Und dann war ich aber mit dabei als Teilnehmer und dann habe ich mich mit dem Dozententeam total gut verstanden. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr da mit im Team mit dabei und ich muss sagen, das ist eine super coole Woche. Also kann ich auch nur Medizinern empfehlen, die Lust auf sowas haben. Wir surfen so den halben Tag, würde ich sagen. Und den halben Tag machen wir dann noch eben so Fortbildungen in Form von sportmedizinischem Wissen. Da geht es natürlich auch primär um Erkrankungen, die jetzt beim Surfen auftreten können. Surfer's Ear, Surfer's Eye, Surfer's Back. Machen auch noch so Mobility-Training, was also wir machen viel aktiv so und genau, mein Part ist halt jetzt so der internistische Part, so ein bisschen mit sportmedizinischer Ernährung, Laktatdiagnostik, genau, dass das irgendwie noch so abgedeckt wird, was so in diesem Katalog drin ist für Sportmedizin.
Klingt voll gut. Kann ich mir total gut vorstellen, dass so eine Woche da sehr angenehm ist unter Gleichgesinnten. Dann wahrscheinlich ja auch bei gutem Wetter am Strand hat man sowieso gute Laune und dann zwischendurch irgendwie noch ein bisschen Wissen mitnehmen und surfen. Nicht so schlecht, glaube ich. Und Patricia, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich das total spannend finde. Kannst du uns das ganz kurz erklären? Ich habe ja gesagt, ich lerne gerne Sachen dazu, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wenn ich jetzt einen Mensch aus dem Wasser ziehen muss, der bewusstlos ist, wie sollte ich es ungefähr machen und wie auf keinen Fall? Ich nicht an den Haaren, habe ich schon mal irgendwo gehört.
Naja, also wenn du ein Board zur Hand hast, ist das natürlich ein super Hilfsmittel, weil dann kannst du den auf dieses Board hieven und dann dich einfach mit der, idealerweise mit der nächsten Welle an Land treiben lassen, weil das ist tatsächlich ein großer Kräfteakt, das alleine zu managen. Wenn du jetzt nur schwimmst, das ist natürlich, ja, man muss ihn halt umgreifen, aber das ist tatsächlich, also man muss erstmal gucken, also das haben wir auch dort gelernt, erstmal Danger abchecken. Also du musst auch safe sein, weil wenn du dann dich da direkt in die Brandung stürzt und da ist eine Strömung, dann bist du der Nächste, der gerettet werden muss. Mhm. Weil Strömungen sind nicht zu unterschätzen. Das ist auch so ein Teil, was wir auch bei den Surfdogs auch nochmal explizit irgendwie thematisieren, weil das Meer ist teilweise unberechenbar. Und genau, also erstmal Safety first und dann auf jeden Fall Hilfe holen. Wenn es natürlich ein bewachter Strand ist, ist es natürlich umso besser. Dann sind da ja irgendwelche Lifeguards, die dich dann unterstützen oder die dann auch gleich sagen, nee, wir machen das, je nachdem, wie viele Leute da im Wasser sind. Genau, also das ist so.
Du hattest, Patricia, vorhin auch schon mal Doctari angesprochen und mich würde interessieren, neben diesem Vorteil, dass du zeitlich flexibler bist, gab es da noch andere Gründe, die dich dazu bewogen haben, auf die Zeitarbeit zu setzen?
Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht, weil es war dann Corona und es war der zweite Lockdown und ich hatte davor irgendwie meinen Vertrag auslaufen lassen in der Festanstellung und habe dann irgendwie für meinen Facharzt gelernt und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und dachte so, ja, jetzt ist ja eigentlich egal, wo ich arbeite, weil man kann ja eh nichts machen. Und ich habe einfach so schöne Erfahrungen gesammelt. Also das Team war immer mega nett. Also das hätte ich mir, die ersten Tage sind natürlich immer super anstrengend, weil man sich nicht auskennt, das Computersystem nicht kennt und natürlich auch keine richtige Einarbeitung ist. Man muss da halt irgendwie so funktionieren. Ich glaube, wenn ich natürlich da jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hätte, dann wäre ich davon wieder abgewichen. Aber die Erfahrungen waren tatsächlich so gut. Und auch jetzt bei meiner letzten Stelle, da muss ich auch meine Pflege nochmal ganz lieb grüßen, weil die haben mir noch so einen Blumenstrauß und so ein Geschenk gemacht. Und ich war da ja nur 8 Wochen. Ich fand das so süß und habe mich mit denen auch so gut verstanden und mit der einen habe ich jetzt noch Kontakt und das macht halt sehr, sehr, sehr viel aus, dass man da irgendwie akzeptiert wird.
Glaube ich sofort. Und wie ist jetzt so deine Aufteilung, wenn du jetzt so eine, sagen wir mal, normale Arbeitswoche nimmst, wie viel Prozent bist du für Doctari im Einsatz und wie viel Prozent hast du für andere Projekte? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Das kann man tatsächlich gar nicht so sagen, weil ich das immer sehr, sehr spontan mache. Also jetzt zum Beispiel bereite ich mich halt gerade für den Surfdog-Kurs vor und dann geht's ab nach Portugal. Deshalb, jetzt ist hauptberuflich gerade nicht Doctari mein Arbeitgeber, aber ich organisiere jetzt gerade schon wieder für nach Portugal. Also ich versuche dann auch immer en bloc zu arbeiten und dann schaue ich halt immer, dass es an einer Klinik ist und dann ist es halt eben abhängig vom Bedarf, ehrlicherweise. Deshalb ist es super schwer zu prognostizieren, wie viel Prozent ich arbeite, nicht arbeite. Man muss halt super flexibel sein.
Ach, so ein Trip nach Portugal, kriege ich auch direkt so ein bisschen Fernweh, wenn du das so sagst, Patricia. Also schon mal, wenn ich es nachher vergesse, gute Reise und ich wünsche dir da eine richtig gute Zeit vor Ort. Und Zukunft ist ein gutes Stichwort, denn leider, Patricia, mit Blick auf die Uhr nähern wir uns mit großen Schritten schon dem Ende. Deshalb würde ich dich gerne nochmal bewusst allgemein formuliert fragen, was wünschst du dir für die Zukunft?
Also für mich selbst wünsche ich mir jetzt erstmal so, dass ich weiterhin über Doctari viele coole Stellen bekomme und dass ich das tatsächlich so lange machen kann, bis ich selbst irgendwie an den Punkt komme, okay, jetzt muss ich mal irgendwas ändern. Aber aktuell ist es irgendwie so ein schönes Konzept und eben die Flexibilität zu haben, ist irgendwie super und da bin ich auch super dankbar für. Und noch was anderes habe ich mir nur überlegt, einfach so ein generelles Ding. Ich würde gerne diese Zweiklassengesellschaft abschaffen in der Klinik, weil das ist so ein Ding, was mich immer wieder auch nervt und das ist überall genau dasselbe, dass das einen so großen Unterschied macht in der Behandlung und mein Wunsch wäre einfach, dass jeder Patient gleich behandelt wird, weil eine Erkrankung ist nicht abhängig von irgendeinem sozialen Status oder von irgendeiner Versicherung. Das wäre so mein idealistischer Wunsch.
Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben, liebe Patricia. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, deine Offenheit und den super schönen Austausch. Ich freue mich echt, dass wir ein bisschen miteinander schnacken konnten. Sage danke für deinen Besuch in der stationären Aufnahme und wünsche dir alles, alles Liebe für die Zukunft.
Ja, danke euch auch, dass ich dabei sein durfte.
Richtig cool, Patricia. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte noch ein Danke loswerden. Und zwar an dich da draußen. Schön, dass du reingehört hast. Und du weißt, du bist auch beim nächsten Mal wieder herzlich eingeladen und herzlichst willkommen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Podcast und sag es weiter. Die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Ich sage auf Wiederhören und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.